Ich begrüße euch alle recht herzlich an diesem Sabbat. Ich bin froh, hier heute bei euch zu sein. Zu meiner Person, ich heiße Eduard Wilhelm John, ich komme aus der Gemeinde Oberasbach. Dort sind wir auch so eine schöne große Gruppe, 50 Leute. Habe drei erwachsene Kinder und bin seit 2 Monaten Opa. So viel für meine Person. Ja, die Zeit, in der wir leben, was um uns passiert, das gibt uns zu denken. Und ich beschäftige mich seit einer Zeit mit Offenbarung 14 und das macht mir Gedanken, das müssen wir wissen, das müssen wir lernen, das müssen wir auch den Kindern auch weitergeben. Auch das alles, was aktuell ist von der GK, soll uns nicht aus der richtigen Bahn stören, aus der richtigen Bahn bringen. Prophetie ist wichtig, Gesundheitsbotschaft ist wichtig, aber das Wichtigste ist meine Beziehung zu Jesus. Das sollen wir nicht vergessen. Alles ist wichtig, aber der Höhepunkt ist das, dass wir mit Jesus eine richtige Beziehung haben, in dieser Zeit, in der wir leben. Und darum, wenn wir jetzt so Offenbarung 14 uns anschauen, wir kennen ja im Generellen Offenbarung. Wir wissen die drei Engelsbotschaft. Der erste Engel, der verkündet das Gericht, das Gesetz, die Anbetung, Sabbat. Wir kennen diese Gedanken. Der zweite Engel, Babylon ist gefallen. Was ist in Babylon passiert? Unzucht, Irrlehren, Abfall. Und der dritte Engel ruft zur Entscheidung. Und wir leben die Zeit. Wir müssen uns entscheiden. Werde ich das Bild des Mahlzeichens anbeten oder annehmen oder das richtige Bild Gottes? Das ist meine persönliche Einstellung, Entscheidung. Das wird auch die Finale sein zwischen Gemeinde Gottes und der Böse. Und wenn wir so Offenbarung lesen, irgendwo kommt ein Vers vor und er schildert über eine kleine Gruppe. Und zwar, das ist Vers 12. Wir kennen auch diesen Vers. Ich kenne ihn seit klein auf, seit Kind auf. Also Offenbarung 14 mit 12 ist unser Vers für heute, über den wir nachdenken und ihn ein bisschen so zerstückelt durchschauen möchten. Ich lese nach der Schlachter. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus bewahren. Wenn wir diesen Text näher betrachten, gibt es hier 4 Merkmale, die diese Gruppe hat. Standhaftes Ausharren, heilig sein, die Gebote halten und den Glauben an Jesus. Manche Übersetzungen sagen auch den Glauben Jesu, aber mir passt es besser oder es ist besser, den Glauben an Jesu, den Glauben Jesu, es ist egal. Ich glaube, wir möchten alle von hier zu dieser Gruppe gehören. Das ist mein Wunsch. Ich hoffe, es ist auch euer Wunsch. Wir könnten jetzt Schluss machen und gehen und mit diesen Gedanken bleiben und uns Gedanken machen. Aber ich möchte, dass wir diese ein bisschen so durch die Bibel ein bisschen betrachten, diese ganzen Merkmale. Diese Gruppe war eine Gruppe der Überwinder. Sie hat es geschafft, in die Zeit zu gelangen, wo Johannes das sieht, durch Vision. Hier, das sind die Gruppe, das ist die kleine Gruppe, von denen er spricht. Das stand auf der Ausharren, oder die Geduld. Andere Übersetzungen sagen die Geduld. Und es gibt dann einen Vers, der in Offenbarung 13 mit 10 vorkommt, und er auch so etwas Ähnliches sagt. Offenbarung 13 mit 10 klingt folgendermaßen. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Was fehlt hier? Im Vergleich zu Vers 12 aus dem 14. Kapitel, die Gebote Gottes. Aber das Kapitel 13, wenn wir uns mit der Prophetie beschäftigen, beschäftigt sich mit dem Mittelalter. Wenn wir ein bisschen dort nachschauen, kommt irgendwo dieses dreieinhalb Zeiten, das egal mit 1260 Jahren ist und so weiter. Und dieses Mittelalter war eine Zeit der Verfolgung. War eine Zeit, wo die sogenannten Heiligen verfolgt wurden und getötet wurden. Und das, was im Kapitel 14 mit 12 ist, das ist etwas, was in der Zukunft passieren wird. Am Ende eine ähnliche Situation wird es geben. Ein Zitat aus dem großen Kampf, Seite 77, klingt folgendermaßen: Die Verfolgung von denen, diese gottesfürchtigen Menschen, viele Jahrhunderte lang heimgesucht wurden, ertrugen sie mit einer Geduld oder einem standhaftigen Ausharren und Ausdauer, die ihren Erlöser ehrte, ungeachtet der gegen sie unternommenen Kreuzzüge, ungeachtet der menschlichen Metzelei, der sie ausgesetzt waren, sandten sie weiterhin ihre Sendeboten aus, um die köstliche Wahrheit zu verbreiten. Dank ihnen haben wir heute noch die Schrift, weil es gab einige, die nicht nachgelassen haben. Einige, die, egal was es kostet, vorangegangen sind. Und sie hatten diese Geduld. Es waren solche, die ausgehalten haben. Ich kann mich erinnern, wenn ich noch so 15, 17 war, haben wir studiert einen großen Kampf. Und es gab dort einen Paragraph, der mir bis heute im Sinn bleibt und der wirklich etwas bedeutet. Hört einmal zu, diesen Paragraph. Großer Kampf 589. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht. Und damals habe ich mir gerade Gedanken gemacht, meine Güte, wie wird das sein? Und wenn ich es mir hier aufgeschrieben habe, 2017, ihr habt voriges Jahr alle erlebt, wir haben alle erlebt, was stattgefunden hat und was noch am Stattfinden ist. Und ich habe mir noch hier geschrieben, heute, aktuell, mir und uns ist die Gnade gegeben, dass wir das erleben. Was damals gesagt wurde, was ich damals gelesen habe, vor 20 Jahren oder 30 Jahren, und heute habe ich die Möglichkeit zu erleben, dass ich schaue, was sich da hinter den Kulissen vorbereitet. Das ist Gnade. Aber ich möchte, dass wir uns nicht in das hereinstoßen. Wir möchten bei der Bibel bleiben und wir möchten wirklich diese Merkmale einmal durchgehen. Wir sollen schauen, was die Bibel uns dazu sagt. Ja, das standhafte Ausharren ist ein griechisches Wort, Hypermeno. Wörtlich bedeutet es, drunter bleiben. Mit anderen Worten, ich bleibe unten. Ich bleibe unten. Ich will nicht höher gehen oder stehen oder so. Drunter bleiben, bleibe unten. Das bedeutet es im Griechischen. Für uns, habe Geduld. Wie oft sagen wir auch den Kindern, habe Geduld, aber die Kinder wissen nicht, was das ist. Und wir möchten jetzt also ein paar Verse durchschauen und uns dieses standhafte Ausharren herausnehmen. Lukas 8 mit 15. Lukas 8 mit 15. Wenn wir Lukas 8 sagen, dann wissen wir, aha, das Gleichnis mit dem Seemann. Der geht heraus und sieht. Und dann gibt es diese unterschiedlichen Böden. Und wenn wir den Vers 15 lesen, Lukas 8 mit 15, so sagt Jesus Folgendes: Dass in den guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Also das Wort wird ausgesät und ein Teil von denen fällt in diesen Boden. Und die behalten es. Aber sie müssen auch wirklich aufpassen, dass man sie nicht wegnimmt. Und haben Geduld. Aber das Wichtige ist noch hier, behalten und was bringen sie? Sie bringen auch Frucht. Und ich habe mir die Frage gestellt, was für Frucht kann ein Baum von Äpfeln, Zwetschgen bringen? Oder allerhand Früchte, wenn wir sie durcheinander tun? Nein. Wenn wir hier im Geistlichen sind, dann bringen sie wirklich die Früchte des Heiligen Geistes. Und wir wissen, dass die Früchte des Heiligen Geistes Liebe, Freude, Güte und so weiter sind. Also diese, die hier standhaftig aussahen, sind solche Leute, die in der Offenbarung 14 mit 12 erwähnt werden. Nicht schnell aufgeben, dranbleiben, unten bleiben, wie ich zuvor erklärt habe. Wir bleiben im Lukas 21, ein paar Blätter weiter. Lukas 21 mit 19. Jesus spricht folgende Worte im Vers 19. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Warum hat er diese Worte gesprochen? Es ist gerade am Ende des, eines Paragraphs. Jesus sagt die Zerstörung des Tempels voraus, ist der Titel bei Vers 5. Und wenn wir uns so betrachten, ein paar Verse, wenn wir in Kontext hereingehen, Vers 12. Vor diesen allen aber werden sie Hand auf euch legen und euch verfolgen und in Synagogen, Gefängnissen übergeben und so weiter. Oder Vers 13. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Oder Vers 14, so nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Und so weiter. Also es gibt hier eine Gruppe, die wirklich einen Wert legt auf seine Seele, auf seine Vorbereitung, auf seinen geistlichen Zustand. Und wie kann ich das erleben, indem ich diese Verbindung habe? Ich soll nicht unterbrechen, ich soll dranbleiben und insbesondere in der Endzeit Zeugnis geben. So wie wir auch heute gehört haben. Schön, dass wir wenigstens noch einen Kalender oder nur ein Gebet mit lauter Stimme. Wir könnten ja auch alle ruhig beten oder wir könnten auch im Kopf beten und niemand würde es merken. Aber wenn Daniel sich niedergekniet hat und das Fenster geöffnet hat und in Richtung Jerusalem gebetet hat, da hat er Zeugnis gelegt. Und wir werden hier auch aufgefordert, Zeugnis zu geben, in der Zeit. Die Frage stellt sich, warum sein standhaftes Ausharren? Und der Paulus spricht etwas Wichtiges im Römer. Schlagen wir mal Römer auf. Römer 5 mit 3. Römer 5 mit 3 spricht Paulus Folgendes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte, Vers 4, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Wir merken, da gibt es so eine kleine Kette. Eins hängt mit dem anderen zusammen. Die Bedrängnis oder die Trübsal oder die Verfolgung oder die Versuchung bringt ein standhaftes Ausharren. Und wir wissen das, sie wissen das, der Paulus weiß es und erklärt es wem? Denen aus Rom. Wir werden schauen, warum er es gerade denen aus Rom erklärt. Und das standhafte Ausharren bringt die Bewährung. Und diese Bewährung bringt weiter die Hoffnung. Also es ist so eine Art Kette, die zusammenhängt und die sich nicht so schnell trennen lässt. Übrigens, es gibt noch einen, der Jakobus, der so etwas Ähnliches geschrieben hat. Jakobus 1 mit 3. Tut euch das Zeichen beim Römer, denn wir kommen noch gleich zurück. Jakobus 1 mit 3. Dort steht Folgendes. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wie wieder eine Kette. Ausharren soll etwas Vollkommenes tun. Und das Vollkommene soll so sein in euch, dass euch nichts mehr mangelt. Wie verstehen wir das? Wenn man vollkommen ist, dann braucht man ja nichts mehr. Aber wir sollen ja nicht vollkommen sein. Wir sollen uns nicht erheben und sagen, ich brauche nichts mehr. Ziel dieses Ganzen ist der Vollkommensein des Charakters, dieses Wachsens. Es ist ein Prozess. Aber dieses standhafte Ausharren, das bewirkt das alles andere. Es geht so in Etappen, in Treppen. Gehen wir zurück zu Römer 8 mit 25, ein anderer Vers, der über dieses standhaftige Ausharren spricht. 8 mit 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ist schon komisch, ich soll etwas hoffen und etwas glauben, das ich nicht sehe. Wie oft werden wir nicht gefragt, du siehst ja doch Gott nicht, warum glaubst du an Gott? Oder andere Sachen. Und dieses auf etwas zu sehen, was wir nicht, auf etwas zu hoffen, was, auf was wir nicht sehen. Ich stelle mir so die Frage, auf was hoffen wir als Adventisten? Auf was hoffst du als Adventist? Welche ist deine wichtigste Hoffnung? Adventisten. Was ist das Wort Adventisten? Sie glauben auf die Wiederkunft Jesu. Advent. Und ich glaube, das ist das, was der Paulus hier auch herausnehmen will. Sie warten auf das, was sie nicht sehen, aber sie glauben es, sie wissen, es kommt. Es kommt. Es geht sogar noch weiter. Römer 15 mit 4. Römer 15 mit 4 klingt folgendermaßen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Auch wenn wir das nicht sehen, heute haben wir diese Gnade, dass wir das haben. Wir haben das Wort Gottes und wir können das, was geschrieben ist, geschrieben wurde, heute uns verständlich machen, dass wir wissen, auf was wir hoffen. Aber trotzdem sehen wir das noch nicht. Aber wir haben eine Erweiterung. Es gibt dort Erfahrungen, es gibt Ratschläge, es gibt sogar die Geschichte Jesu niedergeschrieben für uns. Die Apostel haben nichts gewusst, was kommt. Außer was Jesus ihnen so gesagt hat und dort haben sie auch so nicht so sehr geglaubt. Jakobus 5 mit 11 ist wieder wichtig. Jakobus 5 mit 11. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Und weiter wird uns gesagt über Hiob. Wir haben heute in der Lektion über Hiob gesprochen. Und wir wissen, dass Hiob in kürzester Zeit alles verloren hat und in kürzester Zeit alles wieder bekommen hat. Und der Vergleich für mich ist, Jesus hat auch in kürzester Zeit diese 3,5 Jahre Mission und was er hin und her gemacht hat, Wunder gemacht hat und Evangelium weitergesagt hat, das ist auch schnell weitergegangen, ist auch schnell weg. Bei uns, wie wird es sein? Wird es dauern Jahre? Ich stelle mir das auch so vor, es wird kurz sein. Kurz wird es kommen und uns erwischen. Wo wir sind. Darum die Beziehung, die persönliche Beziehung. Ich lese euch noch ein Zitat aus Erfahrung und Geschichte. Als ich sah, was wir sein müssen, um die Herrlichkeit zu ererben, und dann sah, wie viel Jesus gelitten hat, um solch reines Erbe für uns zu erlangen, betete ich, dass wir in Christi Leiden getauft werden möchten. dass wir vor den Schwierigkeiten nicht zurückschrecken, sondern sie mit Geduld und Freude tragen und daran gedenken, was Jesus erduldet hat, damit wir durch seine Armut und sein Leiden reich werden möchten. Schwierigkeiten, Versuchungen, Verfolgung. Ich will niemandem Angst einschieben, einflößen, aber das wird kommen. Mit dem müssen wir gefasst sein. Sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Nachbarschaft, egal wo, wir werden schon beobachtet und verfolgt. Gehen wir zum zweiten Merkmal weiter, dass wir in der kurzen Zeit alle vier durchgehen. Das zweite Merkmal ist ein wichtiges Merkmal und das stimmt, Heilige. Wie versteht ihr heute das Wort Heilige? Wir wissen ja, die Heiligen sind in der katholischen Kirche, das und das ist heilig und so weiter, aber wie verstehen wir das? Wie erklären wir jemandem das Wort heilig? Gibt es heute Heilige? Ja, der Papst hat einen anderen Papst heilig gesprochen, das meint ihr? Auf die Seite gestellt, aufgehoben, etwas, das ist bedeutet heilig. Aber wir werden jetzt sehen, wenn wir die Texte mal durchgehen. Was sagt die Bibel über solche Heilige? Und es ist merkwürdig, ich habe das auch nicht geglaubt, aber ich habe es dann gesucht und geprüft. Es gibt einen einzigen Vers im Neuen Testament, wo Jesus etwas sagt, in den vier Evangelien, einen einzigen Vers, wo diese Heiligen erscheinen. Matthäus 27 mit 52. Und das ist eine Begebenheit, die wir oft nicht so sehr Acht geben. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Wer waren diese Heiligen? Wie würdet ihr sie nennen? Gläubige aus den vergangenen Generationen, so würde ich sie nennen. Und wenn die Bibel da so etwas sagt, wenn Matthäus das so schildert, wurde das gesehen, wurde das gehört, wurde das mitbekommen. Also es gab bei der Kreuzung Jesus dieses Wunder, dass Heilige auferweckt wurden, mit einem Ziel. Sie sind bestimmt von Ort und Ort gegangen und haben das Evangelium und haben über das erzählt. Wir wissen nicht, aber so stelle ich mir das vor. Gott hat dieses zugelassen. Apostelgeschichte 9 mit 13. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böse er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und Vers 32, da begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Oh oh, da gab es also Heilige auch in der Zeit der Apostel. In Jerusalem und in Lydda, die waren lebendig. Wie erklären wir uns dieses Wort Heilige? Wir wissen ja, in Vers 13 ist es über den Paulus und so weiter, dass er die verfolgt hat, das kennen wir. Aber ich hänge mich an dieses Wort Heilige, weil das kommt ja auch bei diesen Offenbarung 14 mit 12 vor. War das solche oder waren es nicht solche? Wir gehen weiter. Wir haben es noch nicht beantwortet. Wir gehen weiter. Römer 1, mit Vers 7. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede und so weiter. An alle in Rom. Wie verstehen wir das? Alle. Wie ich es einen Brief an alle in Neumarkt schreibe, gehört es zu allen in Neumarkt. Zu wem hat Paulus geschrieben? Der Text erklärt sich. Ich habe es absichtlich so gut gesagt. Der Text erklärt sich und das ist wirklich für uns Hilfe. In Rom, Geliebten Gottes, Berufene. Wenn wir etwas von Gott hören und wir studieren es, dann können wir uns berufen fühlen. Wer hat uns ausgesucht, hat uns die Wahrheit gegeben, dass wir sie kennenlernen. Und in Rom gab es so eine Gruppe von sogenannten Christen und Paulus schreibt denen dieses. Und wir werden auch sehen, warum. Das war eine Begrüßung an die Gemeinde in Rom. Ich tue mir die Frage, und wir sollen uns die Frage stellen, warum hat Paulus diesen Brief an die Römer geschrieben? Wir kennen ihn, wir haben ihn so oft studiert und wir lesen ihn und wir hatten ihn noch als Sabbatschullektion. Die ersten 8 Kapitel, wenn wir sie einmal systematisch durchnehmen, was zeigen sie uns? Was zeigen sie euch? Gerechtigkeit Gottes. Ich würde es nennen, der ganze Erlösungsplan ist da drin. Was meint ihr? Seid ihr einverstanden mit mir? Kurz gefasst. In den 8 Kapiteln, wenn wir den gründlich durchlesen, das würde jemandem reichen, dass er erlöst wird. Was glaubt ihr? Okay. Der Brief ist die systematische Beschreibung des Erlösungsplans der ganzen Bibel. Schritt für Schritt. Also es würde reichen, würde ich sagen. Aber warum ausgerechnet nach Rom? Tue ich nochmal die Frage. Konnte er es nicht anders schreiben, an Korinth oder Galater? Oder? Er hat ja so viele Briefe geschrieben. Der Heilige Geist wusste, dass gerade in Rom der große Abfall stattfinden wird. Denkt da mal nach, was in der Zukunft dann passiert, nach 1000 Jahren, nach 500 Jahren, nach einer Zeit. Und von wo der Abfall kommen wird, die Unsterblichkeit der Seele und so weiter. Denn anderswo wurde das nicht propagiert. Das kommt von dort. Dort sind die Wurzeln. Aber nicht aus der christlichen Gemeinde. Es kann sein aus der anderen oder von der Gemeinde sind sie dann gespalten. Aber von dort kommt das. Und der Heilige Geist hat das gewusst. Das Ändern des Gesetzes und so weiter. Aber Paulus geht auch weiter im Kapitel 8. Wenn wir Kapitel 8 aufschlagen, Vers 27, erklärt es uns, wird es uns erklären. Der aber, die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. In Rom gibt es ein paar ehrliche Seelen, ich muss denen schreiben, ich muss die benachrichtigen, was kommen wird. So verstehe ich es. Das Trachten. Aber wenn wir nicht kooperieren, oder wenn die damals nicht kooperiert haben mit dem Heiligen Geist, sie hätten es nicht verstanden. Und irgendwann werden sie gelöscht gewesen. Aber sie sind standhaftig geblieben. Und sie waren auserwählt. Gehen wir noch ein paar Verse weiter. Römer 16, Kapitel weiter. 16 mit 2. Damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt, und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Es ist die Rede über diese Heiligen. Wen sollen sie aufnehmen? die Schwestern und die Notbedürftigen im Generellen. Alle, die etwas, den Nächsten können wir es nehmen, die Leidenden. Aufnehmen im Herrn. Epheser 1 mit 5, da kommt der nächste Vers. Epheser 1 mit 15, pardon. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Die Liebe kommt hier vor das erste Mal. Bisher haben wir so wenig über die Liebe gehört. Und wir haben auch in der Lektion heute gesprochen, dass diese Liebe etwas bindet untereinander. Die Steine. Liebe untereinander ist wichtig, ist ein wichtiger Komponent. Und der gehört zu der Gruppe 14,12 Offenbarung. Zu den Heiligen. Die werden diese Liebe haben untereinander. Die werden in Liebe handeln. Sie werden nicht wütend und einfach das Wort verteidigen mit Wut. Sie werden Liebe haben und Geduld haben. Gehen wir noch ein paar Verse weiter, Kapitel weiter, Epheser 4 mit 11. Epheser 4, 11 und 12. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und jetzt hör mal zu. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Paulus schreibt es jetzt den Epheser, nicht der Römer. Die Geschichte von Epheser wissen wir. Aber im generellen Werk des Dienstes, die Heiligen sollen ein Werk verrichten. Vorbereitung für diesen Kampf. Wenn man sich vorbereitet für den Kampf, muss man Maßnahmen nehmen. Wenn man sich zurüstet, muss man kreativ sein. Konstruktiv könnte man es nennen. Darum sagen wir auch Vorbereitung für den Sabbat, Rüsten für den Sabbat. Also diese Heiligen waren bereit, auch einen Dienst noch zu machen, obwohl es in der Zeit schon fast keinen mehr Dienst gab. Sie waren schon die Gruppe. Johannes sieht sie und sagt, die Gruppe ist es. Und Epheser 5 mit 3 tut sogar den Deckel. Hör mal zu. Epheser 5 mit 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Da können wir wirklich einmal denken und sagen, wie schaut es bei mir aus? Vielleicht habe ich keine Unzucht, vielleicht bin ich nicht so unrein, aber Habsucht, Eifersucht. Ich möchte auch bei den Heiligen sein. Das ist ja mein Ziel. Ich soll auch zwischen denen sein, die Jesus erwarten. Aber da habe ich die Möglichkeit, mein Leben zu testen. Und Gott bitten und Jesus bitten, dass er wirklich all das, was nicht gehört zu diesem Heiligen, zu entfernen. Jawohl. Judas. Es ist nur ein Kapitel. Aber dort ist etwas Wichtiges. Und wenn wir so hier oben beim Buch Judas schreiben, er warnt eindringlich von der Gefahr, verführerischer Irrlehren und so weiter, wenn man so über ihn. Er hat nur kurz geschrieben, aber es ist wichtig. Vers 3. Geliebte. Da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Male überliefert worden ist. Glauben. für den Glauben kämpft. Ich würde nicht kämpfen, bewahren, denn wir haben ja, denn das Wort Gottes zeigt uns, was Glauben ist. Und wenn ich dieses Wort Gottes bewahre, dann kämpfe ich ja. Ich lasse da nicht zu, dass Änderungen dabei stattfinden, dass nicht etwas anderes gepredigt wird. Die Botschaft des Volkes Israel war damals, dass sie ein Licht sind und dass sie in der Welt dort die Gebote halten, so wie Gott sie verlangt hat von ihnen. Welches ist die Botschaft für uns, für mich? Was ist Evangelium? Die frohe Botschaft, die rettende Botschaft für die Menschen. Und das soll ich weiter sagen. In der Endzeit auch für die Heiligen die Botschaft des Evangeliums. Aber hört her mal zu im großen Kampf, was mit dieser Botschaft passiert. Großer Kampf 523. Die Behauptung, dass es gleichgültig sei, was die Menschen glauben, ist eine der erfolgreichsten Täuschungen Satans. Er weiß, dass die in Liebe aufgenommene Wahrheit die Seele des Empfängers heiligt. Deshalb sucht er beständig falsche Theorien, Fabeln, ja ein anderes Evangelium unterzuschieben. Jeder Freisinn, der einen echten religiösen Glauben als Verteidiger, einen Glauben als unwichtig betrachtet, fand keine Anerkennung bei diesen heiligen Verteidigern der Wahrheit. Die Gruppe der Heiligen, die wir am Anfang erwähnt hatten, die immer auf den Wänden hängen. Und diese Heiligen, die wirklich an dem Original bleiben möchten, die das Wort Gottes nicht verändern lassen möchten. Denen war es nicht gleichgültig. Offenbarung 13,7. Was steht in Offenbarung 13? Wir haben es erwähnt am Anfang. Es wird uns das Mittelalter so geschildert, die Versuchungen, die Verfolgungen, diese Zeit von 1260 und so weiter. Wer heilig ist, wenn wir Offenbarung 13,7 lesen, und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden, und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und wenn wir das jetzt so mit dem Mittelalter verbinden, dann können wir verstehen, dass die Heiligen in einem Krieg waren damals. Mit dem, soll ich das halten, was ich glaube, oder soll ich das nicht halten? Wie benehme ich mich? Entscheide ich mich fürs Gute oder fürs Schlechte? Oder wie entscheide ich mich? Jeden Tag mussten sie sich neu entscheiden. Wieder ein Zitat, großer Kampf, 255. Wesley und seine Mitarbeiter kamen zu der Einsicht, dass die wahre Religion im Herzen wohnt und dass sich das Gesetz Gottes sowohl auf die Gedanken als auch auf die Worte und Handlungen erstreckt. Gedanken, Worte und Handlungen. Von der Notwendigkeit eines heiligen Herzens und eines rechten Wandels überzeugt, trachteten sie jetzt ernstlich nach einem neuen Leben. Durch Fleiß und Gebet versuchten sie, das Böse ihres natürlichen Herzens zu überwinden. Sie lebten ein Leben der Selbstverleugnung, Liebe und Demut. Was für Früchte sind diese? Liebe, Demut, Selbstverleugnung. Wir haben gehört am Anfang. Und beachteten streng und genau jede Maßregel, die ihnen zur Erfüllung ihres größten Wunsches, jene Heiligkeit zu erlangen, welche die Huld Gottes verschaffen kann. Das war das Mittelalter. Wie steht's bei mir? Wie steht's bei dir? Würden wir alles Böse aus unserem Herzen überwinden mit Gottes Hilfe? Würden wir einverstanden sein, dass wir ihn lassen? Er soll aufräumen. Oder sagen wir, naja, das kleine Zimmerchen bitte nicht. Oder dorthin in die Ecke nicht. Jetzt durch die Frage nochmal, bevor wir dieses Merkmal abschließen, warum werden die Heiligen Heilige genannt? Sie werden heilig genannt, auch wenn sie manchmal nicht heilig leben. Könnt ihr das so vollziehen? Sie sind in dem Prozess. Sie kämpfen. Sie leben und probieren, mit Gottes Hilfe das zu schaffen. Ab der Taufe sind wir genannt Heilige. Aber wir sind lange nicht noch fertig. Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Mein Leben lebt noch. Ich kann noch fallen, ich kann noch höher gehen. Ich habe mich abgesondert. Ich bin jetzt mit der Welt, habe ich Schluss gemacht und ich gehe jetzt diesen Weg der Heiligen. Aber ich werde ja genannt Heiliger. Versteht ihr das? Ein Beispiel dafür ist das Wort aus Hesekiel 20 mit 12. Weiß jemand, was in Hesekiel 20 mit 12 geschrieben steht? Jawohl, und das ist so ein Zeichen. Also der Sabbat wurde am Anfang geheiligt. Aber ist es möglich, dass ich ihn halte und manchmal auch entheilige? Aber er bleibt ja trotzdem heilig. Genannt. Und so ist es auch mit uns, also mit den sogenannten Heiligen, die in der Gruppe Offenbarung 14 mit 12. Wir hoffen, dass wir dabei sind. Das ist ja unsere Hoffnung. Die haben diesen Tag, sie haben verstanden, was das heilig ist, was auch abgesondert bedeutet. Aber sie probieren es auszuleben. Sie probieren diesen Prozess weiterzutragen. Und ich habe gesucht etwas zu diesem Punkt und ich habe es gefunden in biblische Heiligung, Seite 34. Und hör doch mal zu diesem Satz. Ein Mensch mag auffallende Charaktermängel haben, wenn er jedoch ein treuer Jünger Jesu wird, dann wird er durch die Macht der göttlichen Gnade zu einer neuen Kreatur. Und jetzt, die Liebe Christi wird ihn umwandeln und heiligen. Aber das muss ich entscheiden. Ich muss ihm sagen, ich muss diese Verbindung haben. Solange ich keine Verbindung habe, umsonst kann ich diese Wand anbeten. Sie wird nichts tun. Versteht ihr mich? Die Verbindung muss da sein, dass dieser Prozess fortgesetzt wird, aber nicht durch mich, sondern durch Jesus, durch Gott, durch seinen Einfluss. Und noch einen Satz, ein Absatz aus dem großen Kampf. Ich habe vieles ausprobiert, was das Wichtigste ist, und das ist das Wichtigste. Könnten, es ist wie eine Frage zum Nachdenken, könnten die Menschen, die ihr Leben in Empörung gegen Gott zugebracht haben, plötzlich in den Himmel versetzt werden und den hohen und heiligen Zustand der Vollkommenheit ertragen, der stets dort herrscht, wo jede Seele mit Liebe erfüllt ist, jedes Angesicht vor Freude strahlt, wo klangvolle Melodien zur Ehre Gottes und des Lammes ertönen? Das könnten wir nicht, könnte nicht der Mensch erleben, weil er ist nicht vorbereitet. Und darum jetzt gibt es die Möglichkeit zur Vorbereitung. Und wenn Jesus kommt, wird einfach nur die Umwandlung, aber der Charakter ist schon fertig und kann weitergehen. Aber solange ich hier bin und immer auf und ab und irgendwann mache ich eine Pause und die Unterbrechung, die Verbindung unterbricht sich, dann geht es nicht. Also dieser Satz hat mich zum Denken gebracht und ich hoffe, dass ihr auch nachdenkt. Die Antwort ist klar, aber im Spiegel meines Lebens, wie schaut es bei mir aus? Der Geist Gottes soll mich ja mal prüfen, soll mal schauen, was ist noch wichtig, was ist noch unwichtig oder gut herauszunehmen. Das zweite Merkmal war also diese Heiligen. Wir haben kurz probiert, es sind nur menschliche Wörter, die aus der Heiligen Schrift kommen, aber mein Wunsch ist es und mein Sehnen ist, dass wir alle zwischen diesen Heiligen sein sollen bei Jesu Wiederkunft. Dass wir dann auch zwischen denen gezählt werden können. Gehen wir zu dem dritten Merkmal. Die Gebote. Ja. Offenbarung 12 mit 17. Offenbarung 12 mit 17 ist auch etwas, was wir oft lesen. Und der Drache, Offenbarung 12 mit 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Und wir wissen ja weiter, wenn wir da weiterlesen, 19 mit 10 ist das Zeugnis Jesu, ist der Geist der Weissagung, das kennen wir. Aber diese Gebote Gottes befolgen oder halten oder ausleben, das soll uns ein bisschen jetzt Gedanken machen. Alle, die 10 Gebote halten, ernst halten, ehrlich halten, die sind ausgesetzt zu diesem Krieg zwischen Satan und zwischen Jesus. Und zwar, es ist folgendermaßen, der Kampf Satans ist, den Menschen von den Geboten Gottes zu trennen. Ist es klar? Versteht ihr das? Das ist das Ziel Satans. Welches ist das Ziel Jesu? Er kämpft doch auch. Er will, dass die Menschen frei werden, oder er soll sie trennen von der Sünde. Denn er liebt ja alle Menschen, aber er hasst die Sünde. Er kämpft gegen die Sünde. Und dieser Kampf ist hier. Und wir sind mittendrin. Das Einzige ist, befolge ich diese Gebote oder befolge ich sie nicht? Das ist meine Entscheidung, deine Entscheidung, deine tägliche. Ich könnte es nicht nur täglich, ach, ich habe in der Früh mal entschieden, fast die ganze Zeit meine Entscheidung. Denn eine kleine Notlüge kann man immer finden und hat man das Gebot schon gebrochen. Das ist ein kleiner Fuchs. Der Kampf Satans richtet sich also an die Gebote und an das Gesetz. Und insbesondere auch an die Menschen, die dieses Gesetz halten wollen. Das soll für uns richtig standhaftig sein, dass wir immer, wenn wir Probleme haben, etwas stimmt nicht und der Satan hat Erlaubnis. Noch ein kurzer Absatz von Großer Kampf 583. In dem Satan die göttlichen Gebote verächtlich zu machen suchte, hat er die Lehren der Bibel verfälscht und dadurch Tausenden, die bekennen, sich an die Schrift zu halten, Irrtümer in ihrem Glauben gepflanzt. Der letzte große Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum ist das entscheidende Ringen in dem langhaltenden Streit über Gottes Gesetz. Langhaltenden Streit. Es wird nur eine einzige Gruppe geben, die Gebote halten. Und das wird die Zielscheibe Satans sein. Das müssen wir im Klaren sein mit dem. Aber wir haben auch die Verheißung, dass Jesus immer bei unserer Seite sein wird und er wird uns beschützen. Das muss man experimentieren. Aber das war jetzt die Einleitung. Jetzt gehen wir mal zu einem Bibeltext, wo Jesus etwas sagt. Matthäus 15. Matthäus 15 mit Vers 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes? Um eurer Überlieferung willen. Was für Übersetzungen habt ihr noch anstatt Überlieferung? Satzungen, Tradition ist auch eine andere Übersetzung. Sie übertreten Gottes Gebot. Es gibt viele religiöse Menschen und sie sagen, sie halten die Gebote und, naja, ich halte die Gebote wegen der Tradition. Was ist eigentlich Tradition oder Überlieferung? Die Oma hat mich so gelehrt. Und die Mama hat mich so gelehrt. Und die Kirche hat mich so gelehrt. Und ich halte es ja, weil die Kirche mir das gesagt hat. Menschliche Satzungen. Also diese Gruppe aus Offenbarung 14 mit 12 wird nichts von diesen Traditionen und Überlieferungen halten. Sie wird wirklich streng sich die Gebote Gottes vornehmen und sie halten. Das soll wirklich fest bleiben. Er wird sich mit der Bibel beschäftigen und forschen, ob diese Gebote wirklich so sind, wie es geschrieben steht oder wie es gesagt wird. Denn manchmal wird etwas gesagt und wenn du es nicht überprüfst, hast du es geglaubt, weil der es gesagt hat, aber nicht die Schrift. Matthäus 19. Da gibt es eine Begebenheit. Der reiche Jüngling. Ich lese von 17. Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Vers 18. Er sagt zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht fälschen, so etc. Was für ein Gebot ist das? Das sind die 10 Gebote, das kann nicht die Zeremonialgesetze sein oder die ganzen anderen Gebote, die geschrieben wurden vom Mose. Das ist nur das, was Gott geschrieben hat. 10 wichtige Punkte, fertig, das reicht. Aber das Wichtige ist, dass man diese Gebote ausleben soll. Und der junge Reichling, was hat er dann gemacht? Er war nicht zufrieden. Aber einen wichtigen Text will ich euch noch erwähnen. Und zwar ein Text, wo man sagt, wenn man die Gebote hält, hat man das ewige Leben. Kennt ihr so einen Text? In der Offenbarung oder irgendwo? Die Schlachterübersetzung hat es sehr gut, danke. Es gibt die Elberfelder, die ist ein bisschen anders, die sich in den Kleider waschen. Die glückselig sind ihre, die die Kleider waschen, jawohl. Also die Gebote tun, damit sie Anrecht haben auf den Baum des Lebens und so weiter. Offenbarung 22:12 ist der Text, wo wir wirklich Klartext haben. Ich halte die Gebote und Gott kann mich erlösen. Warum? Es wird ja Stellen geben auf der Erde, wo der Mensch nur so viel weiß und nur von dem wird er zurechtgewiesen. Es war heute auch bei der Lektion diese Situation, wo man sagt, das Wachsen. Aber ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt über die ganze Welt schaue und ich denke an Afrika, ich denke an Inseln, ich denke an Europa, wo die Menschen kultiviert sind. Man kann nicht alles von einem, der heute getauft wird. Wisst ihr eigentlich pro Tag, wie viele Menschen sich taufen? 3000 und etwas. Und wenn man sich vorstellt, vielleicht hat er erst den ersten Schritt in seinem Glauben getan. Der muss doch wachsen. Der kennt noch nicht einmal die ganze Bibel oder hat sie noch nicht mal geschafft. Aber er hat die Beziehung mit Jesus. Und er wird heilig genannt, weil er jetzt die Verbindung hält, solange er die Verbindung hält. Wenn er die Verbindung unterbricht und wieder abdriftet, dann ist er nichts mehr. Aber er ist am Wachsen und er wächst täglich ein bisschen. Die Gebote. Lesen wir noch einen Vers und dann gehen wir weiter, denn die Zeit ist uns weg. Markus 12 mit 28. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Ich glaube, das reicht. Der konnte dann sagen, jawohl, ich habe es verstanden. Das Wichtige ist, verstehe ich es? Liebe ich Gott so, dass er für mich alles ist? Ich frage auch hier jetzt, ich denke an die aus Offenbarung 14:12. Lieben sie Gott wirklich so? Oder gibt es auch bei denen so, naja, weißt du? Denen ist Gott die größte Freude aus ihrem Leben. Sie können nicht ohne Gott leben. Sie erwähnen ihn bei jedem Schritt und Tritt. Sie denken die ganze Zeit an ihn. Sie haben die ganze Zeit Verbindung mit ihm. Ich muss kürzen. 1. Mose 25. Gehen wir mal in das Alte Testament. 1. Mose. Das wäre noch hier 1. Johannes 5 mit 2 Gebote, Kinder Gottes lieben und so weiter. Wir halten die Gebote, aber das können wir auch überspringen. 1. Mose 26 mit 5. So, das ist ein Beispiel. Und das möchte ich, dass wir es noch klären, dass wir es noch hinkriegen. 1. Mose 26, ich glaube 26 mit 5, jawohl. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Diese Merkmale sollen wir einmal unter die Lupe nehmen. Für was ist Abraham berühmt in der Bibel? Sein Glaube. Was sagt euch, er hat meiner Stimme gehorcht? Er hat gehört, Gott hat ihm gesagt, weißt du was, nimm deine ganze Familie und geh aus dieser Stadt. Was bedeutet das, wenn man sich trennt von der Familie und irgendwohin anders geht? Er hat sich abgesondert. Er hat sich gezählt als Heiliger, so würde ich das sagen. Er ist weg von der Stadt und von dem Tumult. Er wollte leben mit Gott und ist dann gegangen mit Gott in Verbindung, wohin Gott ihn schickt. Er hat nicht einmal gewusst, wohin er gehen wird. Also wir finden da den Glauben. Er hat die Gebote gehalten, es steht ja da. Er hat sich abgesondert oder geheiligt, ausgezogen aus seiner Familie. Und wie viele Jahre hat es gedauert, bis er das, was Gott ihm gesagt hat, sich erfüllt hat? 25 Jahre, so schätzt man es. Und dann hat sich das erfüllt. Wenn ich an die 25 Jahre denke, für mich ist das fast ein halbes Leben. Und was bedeutet das, wenn jemand lange Zeit wartet und alt wird? Geduld. Er hat ausgeharrt, Ausdauer gehabt. Also da würde ich sagen, dass dieser Abraham so eine Art Prototyp für uns ist, dass wir verstehen können ungefähr, wie die Heiligen aus Offenbarung 14 mit 12 sind. Dass wir uns ein Bild machen können. Die hatten auch alle vier Charaktereigenschaften. Ich hatte da noch jetzt zum Beispiel negative, die 12 Spione. Wenn wir die mal unter die Lupe nehmen, die waren das Gegenteil gerade. Ihr könnt da mal gucken zu Hause, was die dann alles gegen gehabt haben. Die waren ganz anders. Hatten Angst. Bitte? Die 10. Ja. Aber ich habe jetzt gemeint, die Geschichte von 12 Spionen, danke, ja, ja. Also die 10 sind dann die Gegenteil gewesen von denen. Und es gibt noch ein Beispiel über Saul. Denkt da mal über Saul nach. Er hat nicht diese Charaktereigenschaften, diese Merkmale. Ein negatives Beispiel. Gehen wir zum vierten Merkmal, das wir dann schließen können. Der Glaube Jesu oder der Glauben an Jesu. Was glaubt ihr, was ist wichtiger? Oder besser, was versteht ihr besser? Glaube an Jesu oder Glaube Jesu? Ich habe mich lange unter die Lupe genommen und es ist das Gleiche.
Der Glaube an Jesus ist ja, ich glaube, Jesus ist heilig, weil Jesus ja sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr eure Sünden.
Jetzt bitte nicht, nimm meine Predigt weg. Danke. Ja, also alle beide sind richtig. Der eine hat so übersetzt und der andere hat so übersetzt. Es ist aber wichtig, dass wir wirklich Jesus nicht verlieren aus unserem Blickfeld. Er gehört zu diesen Merkmalen. Ja, Johannes 7 mit 38 wurde mir schon gesagt, wer an mich glaubt, was die Schrift sagt und so weiter, aus dem wird lebendige. Aber es gibt noch einen Text. Jetzt sind hier keine Kinder, aber Johannes 3 mit 16. Der ist so bekannt. Den kennen noch die Kinder auswendig. Der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen. An ihn glauben, an Jesus glauben oder an sein Leben glauben, was er getan hat. Aber da kommt jetzt gerade das Gegenteil. Und das will ich erwähnen, Jakobus 2. Gehen wir da mal kurz zum Jakobus. Gebt ihr mir noch 10 Minuten Gnade? Okay. Jakobus 2 mit 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Fragezeichen. Du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Wow. Das ist gerade das Gegenteil. Ich habe zwei Gegenteile genommen, dass wir wirklich den Unterschied sehen können. Ist durch die Frage so, glauben die Dämonen an Gott? Ja. Glauben sie an ewiges Leben?
Ja.
Ja. Also es gibt auch einen Glaube, der nicht der richtige Glaube ist. Versteht ihr mich? Der nicht zum ewigen Leben führt. Glauben die Dämonen, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt? Glauben sie an die Schöpfung? Sie waren dabei. Also könnten wir sie theoretisch in die Gemeinde nehmen, oder wie? Wie verstehen wir das? Also wenn sie so viele Punkte erfüllen, oh, das glauben sie, 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 naja, dann passt es doch, oder? Wenn jemand hereinkommt und sagt, naja, ich glaube an alle 28 Glaubenspunkte, bitte tauft mich, fertig. Wie würdet ihr handeln? Wie würden wir das verstehen?
Also Glaube nach der Bibel ist ja nicht Wissen zu haben,
jawohl,
sondern praktizieren.
Jawohl. Also der reine Glaube, ich glaube an das, ich glaube, dass das ein Klavier, ich glaube das, ich glaube das. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Und das glauben ja die Dämonen, was sie schauen und hören und so. Das ist ja nur dieser Vergleich vom Jakobus. Aber der lebendige Glaube, der würde sein Leben geben, für das, was er glaubt. Und dieser Glaube kommt, wenn wir das Römer 10 mit 17 lesen, Römer 10 mit 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Wort Gottes. Also dieses, wir haben es ja auch am Anfang erwähnt, die Schrift ist da, ich lese sie, ich glaube an das und die Verbindung ist schon da. Ich eigne mir diese Kenntnisse an. Dass wir das besser verstehen mit diesem Glauben, gibt es Beispiele. Ich erwähne jetzt ein Beispiel, 1. Johannes 1 mit 9. 1. Johannes 1 mit 9, wir kennen diesen Vers. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von allen Ungerechtigkeiten. Geht das so leicht? Jemand, also der Dämon würde einfach den Haken machen, ja, ich glaub's, fertig. Ich muss es wirklich glauben, das Wort am Wort nehmen, ernst nehmen. Es ist wie eine Verheißung. Wenn wir die Verheißungen nicht am Wort nehmen, dann sind sie umsonst für uns da. Ja, Offenbarung 13 mit 15. Das ist auch so ein Beispiel, dass wir wissen, wie glaube ich das? Das ist eine Prophezeiung, das andere war eine Verheißung. Und es wurde ihm gegeben, das Bild des Tieres eines Geistes zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Jetzt frage ich mich, glaube ich das oder glaube ich nicht? Wie glaube ich das? Das wird sich irgendwann in der Zukunft für mich, es wird passieren in der Zukunft. So glaube ich das, aber es wird sich dann passieren, dann ergeben in der Zukunft. Das ist auch Glaube. Hör doch mal zu, was der große Kampf dazu sagt. Selbst unter heftigsten Verfolgungen hielten diese Zeugen für Jesus ihren Glauben rein. Mit Worten des Glaubens, der Geduld und der Hoffnung ermutigten sie einander, Entbehrungen und Trübsale zu ertragen. Der Verlust aller irdischen Segnungen vermochte sie nicht zu zwingen, ihrem Glauben an Christus zu entsagen. Egal, nimm mal mit mein Haus. Irdische Segnungen, Arbeitsplatz. Noch einen Satz aus dem großen Kampf. Ungesunde Lehren, abergläubische Gebräuche und götzendienerische Zeremonien wurden mit ihrem Glauben und ihrem Gottesdienst vereinigt. Als sich die Nachfolger Christi mit den Götzendienern verbanden, verderbte die christliche Gemeinde und ihre Reinheit und Kraft ging verloren. Immerhin gab es etliche, die durch diese Täuschungen nicht irregeleitet wurden, die dem Fürst der Wahrheit ihre Treue bewahrten und Gott allein anbeteten. Etliche, eine kleine Gruppe, die durch diese Täuschungen nicht irregeleitet wurden, die dem Fürst der Wahrheit, wer ist der Fürst der Wahrheit? Das ist Jesus. Und sie haben ihm Treue geliehen. Es ist wichtig, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, nicht Akzent tun auf unseren Arbeitsplatz oder auf unsere Wohnung oder auf etwas Materielles. Weil wir schauen, das kann über Nacht, über Sekunde weg sein. Und dann stehe ich da. Und mein Glaube ist dann so leer. Nein, er soll da bleiben. Der Glaube soll da sein, weil ich die Verbindung mit dem Gott habe. Noch ein Vers. Galater 5 mit 6. Galater 5 mit 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Etwas. Unbeschnitten etwas. Sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Der zweite Teil ist für uns wichtig. Dieser Vergleich. Egal was, Beschneidung, Nichtbeschneidung und so weiter. Viele Zeremonien, was es alles so gibt auf dieser Welt. Im Vergleich zu der Liebe Jesu und seinem Glauben, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist, also den Glaube an Jesus oder den Glaube von Jesus. Wir haben in der Lektion nachgedacht über die Liebe, aber wenn wir das so nachdenken und wir wissen, dass Offenbarung die Laodicea-Gemeinschaft, die Gemeinde berät, dass sie Gold kauft. Und dieses Gold ist dieser Glaube und diese Liebe. Und wir wissen, dass diese Gold und diese Liebe nicht so sauber sind. Die müssen gesäubert werden, die müssen gebrannt werden, dass das sauberes Gold wird. Und ja, das ist in Offenbarung 3 mit 18, dieser Ratschlag. Gold geläutert im Feuer. Das ist der Glaube an Jesus aus dem Offenbarung 14 mit 12, von der Gruppe. Sie, egal was es ist, sie lassen sich gereinigt. Sie sind noch in dem Prozess. Eine kurze Geschichte, dass wir es besser erklären. Es fällt jemand in einen Brunnen. Und er kann alleine nicht heraus. Das Seil wird heruntergeschoben und er schaut das Seil und er erwischt es und hält sich mit beiden Händen an dem Seil. Jetzt tut sich die Frage, wer hat die größere Arbeit? Wer muss mehr arbeiten? Der zieht oder der hält? Wenn der von unten sich noch heraufzieht oder der andere zieht ihn herauf, wer hat mehr Arbeit da? Wer tut mehr da? Also der von oben ist, der muss mehr arbeiten, der muss mehr verbrauchen, dass er zieht, dass ihn herauszieht. Und dieser Vergleich gilt auch für uns. Wir sind irgendwo im Brunnen, so gesagt, Brunnen in Anführungsstrichen der Sünde. Und Jesus hat uns das Seil hingegeben und wir haben es gesehen, es ist ein Seil, ich halte mich an dem Seil fest. Jetzt ist das Wichtige, was ist das Wichtige in der ganzen Sache? Ich darf nicht loslassen. Könnte ich zum Beispiel mit einer Hand mich ein bisschen ausruhen und dann die andere und so? Könnte es? Oder muss ich mich mit beiden Händen halten? Mit beiden. und nicht zappeln und wackeln, weil dann wird es noch schwerer für den von oben. Und Gott ist der, der diese Zeit investiert in mich und in dich, dass er dich heraufzieht. Du musst oder ich muss mich nur festhalten an dem, was ich sehe, dieses Seil. Ich sehe es und ich taste es und kann mir vorstellen, es ist ein Seil. Ich muss mich fest an diesem Seil halten. Es ist so ein Vergleich, aber es ist wichtig, dass man versteht, nicht freilassen. So wie es auch in dieser Gruppe, standhaftig bleiben, ausharren. Also wir brauchen diesen Glauben Jesu. Das ist die Schlussfolgerung. Der uns befähigt, diese Gebote Gottes zu halten. Glaube, er befähigt mich, die Gebote Gottes zu halten. Dann kann ich heilig werden oder dann bin ich auf dem Prozess der Heiligung. Und das muss ich mit einem standhaftigen Ausharren schaffen. Und ich wünsche, dass der liebe Gott uns hilft, dass wir diese standhaftige Ausharren haben. Dann können wir auch die anderen Merkmale eins nach dem anderen ausführen oder ausleben. Und wenn es seine Gnade ist und sein Wille ist, dass wir alle zusammen zu dieser Gruppe gehören, die dort in Offenbarung 14 mit 12 erwähnt sind. Der liebe Gott soll uns dazu helfen. Amen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir danken aus dem ganzen Herzen für diesen Sabbat, für dein Wort, für die Ermutigungen und für die Ratschläge, die wir bekommen konnten von dir. Wir leben in dieser Welt, wo wirklich tobende Stürme sind, so wie wir gesungen haben. Es wird vieles vorbereitet hinter den Kulissen. Aber wir möchten die Verbindung mit dir nicht aufgeben. Wir möchten auch zu dieser kleinen Gruppe aus Offenbarung 14 mit 12 gehören. Aber dass wir das erlangen, bitten wir dich, dass du in uns hereinkommst, dass du bei uns wohnst in unserem Herzen, dass du die Befehle gibst, dass du uns hilfst, dass wir diese Merkmale, über die wir geredet haben, verstehen und ausleben können. Wir können das alleine nicht, wir sind schwach, aber du kannst uns helfen dazu. Und du kannst uns helfen, auch ein Licht zu sein für die, mit denen wir in Kontakt kommen. Dass die schauen und sagen, der ist anders. Und das ist ja gerade auch das Ziel, dass wir auffallen. Weil dann werden wir geschliffen und werden vorbereitet für das, was du noch vorhast mit uns. Begleite du uns an diesem Sabbat weiter und helfe, dass wir nachdenken können über diese Worte. Dass du uns noch Gedanken schenkst, dass du uns hilfst, dass wir die Fragen, die aufgetaucht sind, jedem Einzelnen, dass sie eine Antwort finden in deinem Wort. Und helfe uns, dass wir gemeinsam, eins, wenn du kommen wirst, auf den Wolken des Himmels sagen können, das ist der Gott, auf den wir gehofft haben und den wir erwartet haben. Wir danken dir für alles und begleitet uns auch an diesem Sabbatnachmittag und wir loben dich für alles, ist und immer da. Amen.